same shit. Different money. No genius. Good OG Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Und ich grüße den, wie meine Oma sagen würde, den Geschlauchten.
Ja, gute. Jetzt sage ich es auch mal hier, gute OG Niners, da zähle ich dich auch mit zu. Geschlaucht passt, ich hoffe, dass es mir besser geht als gestern.
Ging es dir gestern? Was meinst du jetzt? Also gestern Nacht,
Rap,
oder?
Ist glaube ich, eine Rap-Zeile von Jay. Ich bin mir nicht... Nee, doch. Ja, ist von Jay. Aber dir eigentlich, nicht mir. Ich habe es jetzt nur auf mich geändert, weil es mir nicht so gut geht. Ich hoffe, dass es mir besser geht als gestern. Bedeutet, wenn du das morgen hörst, also heute,
ist ja ein
Zeitblasen-Kontinuum.
Ach du Scheiße.
Genau, dann sollte es mir besser gehen als gestern. Ja, ich war Samstagnacht feiern. Meine beste Freundin hatte Geburtstag.
Und, alles Gute nachträglich
an der Stelle. Richtig aus. Und vielleicht hört es ja auch.
Ja. Yeah.
Und wir waren, die haben reingefeiert, wir waren in Bahnhofsviertel im, keine Schleichwerbung, sondern Vollbranding-Werbung im Sullivan, mhm. Keine Ahnung. War eigentlich ganz cool, coole Location, geile Mucke. Mucke war übertrieben geil. Aber es gibt auch sowas, wenn du weggehst und gerade wenn du älter wirst, also erstmal, ich bin im Arsch, Elotrans hat heute schon seinen Job getan und trotzdem bin ich noch K.O. Mhm. Weißt du, woran du merkst, dass du älter wirst?
Mhm.
Also, dass du alt wirst. Ich bin dort reingekommen, es war super coole Location. Dann setze ich mich da hin und innerhalb von kürzester Zeit, so 1-2 Minuten hat es gedauert, dass ich gedacht habe, ey, ich habe meine Brille nicht auf. Hier ist super dunkel. Super dunkel. Dann habe ich so gedacht, oh, ist voll warm hier drin. Und dann habe ich gedacht, boah, die Musik ist aber laut, man kann eigentlich gar nicht reden. Also es war so.
Also bin ich schon, seit ich anfange, feiern zu gehen, beziehungsweise abends rauszugehen, bin ich seither schon alt. Weil diese ganzen Faktoren.
Weil du eh nichts siehst, oder?
Hä?
Weil du dann eh nichts siehst, oder weil du auch diese Probleme hast mit Dunkelheit und.
Mit, also es kommt halt immer aufs Setting an und also ich peile das nicht ganz so. Manchmal kennst du so Veranstaltungen beziehungsweise so organisierte, ja, man trifft sich abends und macht was, wo das Line-up und der Vibe gar nicht zur Location passt. Wenn dann so, ja, wir machen einen chilligen Abend und unterhalten uns und du gehst dann irgendwo hin, wo es dann halt, wie du es beschreibst, viel zu laut ist.
Genau, da war es nicht mal zu laut, aber das hat halt diese Dynamik, wenn du dort ankommst und du trinkst dann erstmal, hast du nichts getrunken und du sitzt da und unterhältst dich, dann ist halt die Musik für den Moment eigentlich einfach zu laut.
Hm.
2 Stunden später, wo alle schon in den Abend gestartet sind und du irgendwie schon so immer wieder wechselnde Gesprächspartnerinnen hast und so und einfach ja, beisammen sitzt und ein bisschen Party machst und einfach so selber laut bist, dann passt die Lautstärke perfekt. Aber für den Moment, dass du reinkommst, dich da hinsetzt und denkst, okay, ich will jetzt hier nicht so viel Raum einnehmen, aber irgendwie, wenn ich so leise rede, hört mich ja eh keiner. Ja.
Ey, was ist aus diesem guten alten Vorglühen geworden?
Mit Dings, mit Alkopops oder was? Mit diesen billig Alkopops von Aldi und Lidl, als sie dann inflationär den Markt geschwemmt haben.
Also das war nicht mehr so meine Phase. Bei mir war es so, da habe ich auch neulich, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber, ja, mit einer Arbeitskollegin habe ich drüber gesprochen, wie man sich auch so im Alkohol, den man trinkt, weiterentwickelt. So das Thema, so mit 16, 17 warst du so der Edle, wenn du Jackie getrunken hast, weißt du? Wenn du so einen echten Jackie hattest und mittlerweile...
Hast du richtig Geld in die Hand genommen.
Da ja, hast du, genau.
Hast du schon dir Geld für 3 Wochen verballert. Oder
ey, woher, du hattest auf jeden Fall das krasseste Geschenk, wenn du jemandem einen Jackie zum Geburtstag geschenkt hast.
Am besten noch so ein Jackie, der so in so einem Metallcase oder irgendwie so was Besonderem so drin war. So, das war dann wirklich so schon so, ey, ganz schlimm. Ich habe im Getränkemarkt gearbeitet und dort habe ich immer so diese Werbesachen abgeschnappt. So riesen Becks-Flaschen, oh, ich hasse Becks, aufblasbar oder so aus Pappaufsteller und also diesen ganzen Shit habe ich alles mitgenommen. Und was für Zeiten, ey, du kannst dir nicht vorstellen. Ich hatte coole Möbel und ein cooles Zimmer so, aber ich habe auch viel Müll da reingebracht. So.
Warst du auch Zeit, so,
hatte ich mal einen aufblasbaren Sessel, also kannst du dir vorstellen.
Warst du auch so, ich weiß nicht, was mit den Leuten immer abgeht, die einfach so Straßenschilder oder so Baustellen Materialien klauen?
Also ich habe mal ist auch schon lange her und verjährt, das auch mal mitgemacht, sowas. Mhm. Aber ich habe nie mehr sowas irgendwie in die, sagt man, ins Zimmer gehangen oder so, das nicht. Mhm. Was hatte ich noch für, ja, so ganz früh, ich meine, so diese ganz frühe Lavalampengeneration der 90er, ne? Also als ich so noch ganz jung war, so 10, 11 oder so, hatte ich eine geile Lavalampe und habe dann so eine Stunde mir das angeguckt und das war mein TikTok. Die Lavalampe war das TikTok von 92 oder 94 oder so, keine Ahnung.
Lavalampe geht aber eigentlich auch nur in Kombination mit einem Aquarium. Und mit einer ausgeprägten Bong-Sammlung. Muss jetzt keine Stellung zu beziehen, aber sage ich jetzt einfach.
Ich war nie der Bong, also kann ich auch so sagen, ich war auch in den jungen Jahren nie der Bongraucher und ich fand das auch immer schon, es war so eine Bongraucher sind eine Spezies. Also wer jemals in seinem Leben so mal sich in einem Umfeld bewegt hat, so wo halt einfach Leute auch gekifft haben und so, kann man ja heute 2024 easy drüber reden. Dann waren das so, wenn du so ein oder zwei Bongraucher hattest, generell, du hattest immer so einen Kollegen, bei dem hat man gechillt.
Ja.
So, das war so, da war so der Spot, da hat man gechillt.
Mhm.
Und bei dir selbst hat man eher mal nur gechillt, wenn die Eltern nicht da waren, war im Urlaub oder so, weil es einfach anders nicht möglich war mit dem Verhalten, was man da mit 5, 6 Leuten hatte. Dann ist immer ein Mädel dabei.
Ja.
Oder also nicht immer, aber wenn, ist ein Mädel dabei, nicht irgendwie 2 oder 3, ist meistens echt nur eins. Und die ist auch tough und rough. Und dann halt wirklich so Alien-Bong-Poster an der Wand. Also diese Alien-Poster, diese leuchtenden, wie sagt man, wie heißt denn das? Fluoreszierende.
Also, so klischee-mäßig war es bei in den Kreisen, wo ich unterwegs war, nie. Aber so sonst kann ich mit dem Setting auf jeden Fall viel anfangen. Auch wenn ich sagen muss, dass in den Zeiten, in diesen Umfeldern, ich möchte es hier möglichst vage halten, so. Wer sich angesprochen fühlt, der weiß es vielleicht, aber wer nicht, der nicht, alles gut. Da wurde zu den Zeiten noch nicht so viel gekifft bei uns. Das Kiffen kam in einer anderen Phase in diesen Kreisen bei uns. Aber dann auch, irgendwie so diese gemeinsame Kifferzeit gab es bei uns im Kreis auch gefühlt nicht. So, ja,
bei mir war es ein bisschen anders, weil ich halt schon... Ich habe schon so, dass ich auch mal eine Klasse oder Schule gewechselt habe. Also es klingt jetzt so, als wäre ich voll der Vagabund gewesen, aber ich bin zweimal, habe ich eine Klasse wiederholt. Und dann hast du auch verschiedene Freundeskreise. So, dann gibt es einfach Freundeskreise, die trinken mehr, Freundeskreise, die machen so gar nichts, so was das betrifft. Und dann gibt es halt so Kifferkram. Und wenn, weiß nicht, ich bin so mit 16 so in diese Zeit reingerutscht, da ich halt einfach einfach abgehangen habe mit Leuten, so aus meiner Klasse, aus dem Umgang, du triffst dann irgendwie jemanden, lernst jemanden kennen, dann bist du da auf einer Party und all sowas.
Ja. Yeah.
Und dann hat man auch so Phasen, dann warst du so 3, 4 Wochen nur so mit 2, 3 Leuten oder nur mit einem und hast die ganze Zeit mit dem gechillt. Manchmal waren die Phasen länger, manchmal kürzer.
Tiefkühlpizza aber, und Krümel-Eistee.
Ja, Krümel-Eistee war dann irgendwann schon auch, das war schon so die Billo-Variante, aber das war so, wenn gar nichts mehr ging, aber sonst halt klar, tief, jeder hat so seine, dann sind wir zusammen in Rewe oder damals ja noch Rewe gegangen und haben zusammen, jeder hat sich seine Pizza geholt, jeder hat noch, was weiß ich, der eine sein Energy Drink, der nächste noch was zu naschen, und dann hat man sich so richtig, haben sich noch seinen Shit irgendwie irgendwo geholt, es war auch immer so voll der Act, was für ein, wie viel Stunden man irgendwo gewartet hat auf irgendeinen, weil sonst nichts ging und das war alles vage und dann hast du am Ende für 20 Euro einen Piss-Scheißdreck gekriegt, das muss man so sagen.
Ja.
Nee, weiß nicht. So, das war schon, das, wenn ich drüber nachdenke, wie viel Zeit man mit sowas verschwendet hat und damit meine ich nicht den Akt des Rauchens dann an und für sich selbst, sondern das Ganze drumherum. Und man hat sich dabei super cool gefühlt.
Man muss aber auch echt sagen, so über Kiffer wird ja häufig so gesagt, dass sie den ganzen Tag nichts machen oder viel zu wenig machen, die ganze Zeit nur rumhängen. So, wenn man diese Phase irgendwann mal hatte oder das mal miterlebt hat, vor allem heutzutage ist es, glaube ich, anders so. So, weil mit den Jahren hat es sich ja einfach vereinfacht, auch an Sachen zu kommen. Aber ich glaube, damals war es halt wirklich so, unterschätzt von außen, dass es ein Teilzeitjob schon fast war, sich das was war, zu organisieren.
Du musst das ja gefühlt so ein Doppelleben führen, ne? Und das hat's halt echt erschwert. Also, wie du schon, du hast gut erfasst, so jede Aktion muss super krass durchdacht sein in dem, also wenn du jetzt mit 3, 4 Jungs zusammen bist, dann musst du genau wissen, okay, meine Eltern kommen dann oder wann nicht und wie machen wir es mit dem Einkaufen und wie machen wir das damit? Und also du musst so alles überkrass überlegen damit, weil du willst nämlich eins nicht irgendwie erwischt werden. Du willst nicht in dem Modus, wenn du dann irgendwann stoned bist, so da rausgeholt werden, dass irgendwas Unvorhersehbares passiert.
Ja.
Das heißt, drumherum hast du voll den großen Aufwandsapparat. Also wirklich schon fast wie so ein, bräuchtest so ein, für jeden Abend so ein olympisches Komitee, dass das dir das vorbereitet, sodass da nichts passieren kann. Ja.
Naja, eigentlich, die das gut hingekriegt haben, die sind heute Eventmanager.
Ja, aber wie haben sie ihr Talent entdeckt? Ja, ich habe hier immer die Kifferabende von meinen Freunden organisiert und das lief super gut durch.
Und wenn, also das Setting war bei uns nicht, aber so medial hat man das so hier und da gesehen. Stani ist dann noch sowieso, man hat alles bis ins letzte Detail vorbereitet und dann trifft man doch irgendwie, wenn man mit den Kollegen unterwegs war und was geraucht hat und dann zurückkommt, trifft man doch auf die Mutter von dem einen Guy, wo man dann chillt und die merkt es direkt so und spricht es dann auch so voll komisch an, weißt du?
Ja, natürlich, also das ist auch ein sehr unangenehmer Moment. Ich meine, braucht man auch kein Blatt vor den Mund nehmen, wenn irgendjemand mit 16, 17, 18 zu Hause gewohnt hat und gekifft hat, in der Regel wussten das die Eltern, die sind ja nicht dumm, selbst wenn das immer so, oh nee, die wissen das gar nicht und ich muss verheimlichen. Ist ja gut, dass du Scham davor hast, das nicht zu zeigen. Also das ist ja in Ordnung. Aber da braucht mir keiner was erzählen. Viele Eltern reden dann halt auch, sprechen es auch nicht an, weil es ihnen selbst unangenehm ist. Aber dann, ich habe einen Kumpel, der wohnt weiter weg, viel weiter weg, so hinter Wiesbaden, so irgendwo in so einer Kuhle, irgendwie im Taunus oder irgend sowas, weiß ich nicht. Also Kuhle meine ich halt in einem Tal.
Mhm.
Und du hast, wenn du bei dem zu Hause bist, einfach kein Netz.
Oh.
Gar nicht.
Okay.
Und dann warst du natürlich im WLAN so, aber du hattest kein Handynetz. Das heißt, wenn ich dann mal bei dem 3 Tage war, irgendwie, bei dem, weil es war schon ein weiterer Trip, so dorthin zu fahren und so, dann haben wir gesagt, komm, lass uns 2, 3 Tage irgendwie zusammen chillen. Ich kannte da auch noch ein paar Leute, dann waren wir nicht nur chillen, haben auch Basketball gespielt und sind rausgegangen und wie auch immer, ey, sobald wir draußen waren, habe ich dann irgendwann so ganz viel SMS bekommen, so Anruf davon, von irgendeiner Arbeit, was weiß ich, von meinen Eltern. Und dann natürlich hattest du ja auch so Struggles so mit Kohle und organisieren. Du hast das alles immer, alles so auf Kante.
Mhm.
Also ich, immer alles so auf Kante, so dass es gerade so funktioniert und so.
Ja,
und
wenn ja,
dann halt, ja, und dann sitzt du und das stört dann deinen Frieden. Sowas stört dann deinen Frieden, weil du dann eigentlich schon nicht mehr chillen kannst und denkst, scheiße, wenn ich jetzt nach Hause komme, vor die Diskussion mit meinen Eltern und so, ja.
Ah, Mann.
Good Kleiner Exkurs in die, ja, ich sag halt ganz ehrlich, das war schon viel verschwendete Zeit, aber ich habe auch viele tolle Gespräche geführt, irgendwie auch viele Leute kennengelernt. Und alles macht dich halt zu dem, was du dann heute bist. Ne? Ich bereue eigentlich in meinem Leben fast ein paar Dinge, bereue ich auch mal, aber am Ende weiß ich, dass alles zu was anderem geführt haben, was dann heute ein Prachtexemplar mit 38 geworden ist.
Da habe ich letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, weil ich habe über Kanye's Graduation Album gesprochen und da ist der Track Everything I Am drauf mit dieser
ja.
Catchline Everything
ding,
I'm
ding,
Not.
Ding, ding.
Here we go again. Ja, genau.
Dieses Lied das habe ich letztes Jahr oder dieses Jahr tausendfach gehört.
Das kannst du nicht
einmal wieder drauf. Du kannst das am Stück im Auto 10-mal hören und du denkst, so geil zu hören. Ja, sorry fürs Interrupten, aber muss ich droppen, ja?
Yeah, Everything I'm Not made me everything I am. Das kam mir gerade die Idee, wo du es gesagt hast. Und safe, also man macht in der Jugend sicherlich auch Sachen, wo man retrospektiv dann sagt, ja, war nicht geil oder war nicht schlau, aber solange sich alles im Rahmen hält und solange es Phasen sind, denke ich, ist vieles okay. So.
Ja, und dass du durchs Leben gehst, also Jay hat mal einen Song darüber geschrieben, ich weiß nicht, ich glaube, der ist noch nicht veröffentlicht, ich weiß auch gerade nicht, welcher es ist, aber da geht es so ein bisschen darum, so retroperspektivisch so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, ey, das ist halt scheiße, was ich habe Scheiße gebaut, ich habe andere geärgert, verletzt und jedes Mal so, genau, ist irgendwie, ich mach das nur für dich, heißt der Song. Und man könnte meinen, das ist ein Liebeslied, aber der singt eigentlich oder rappt an die Person, die er damals gedisst hat in der Schule, mal gehänselt, gemobbt da irgendwie. So, diese Menschen, zu denen er nicht cool war, an die richtet er das Lied. Finde ich eigentlich, das Wichtigste ist, natürlich hat man bestimmt Leute auf dem Weg des Lebens verletzt, abgefuckt, was auch immer, aber, so wie du schon sagst, solange man niemandem was Krasses angetan hat, damit, dass du halt Scheiße gebaut hast, ist es einfach, gehört es dazu.
Ja. Ja, klar, es gehört dazu. Und ich meinte das halt auch auf beispielsweise, wenn Leute Kifferphasen oder sonst was haben, ein bisschen mal ein paar Monate oder mal ein Jahr durchhängen, dass es halt phasenweise ist. Dass man, weil man lernt, glaube ich, dadurch auch viel für sein Leben. Ich glaube, allein in Bezug auf Kiffen, auf Thema Disziplin, Thema, wie kriege ich mein Leben auf die Reihe, ne? Dass, dass man natürlich sein Leben lang mit verschiedenen Lastern, Genussmitteln und was auch immer konfrontiert wird und überall dann halt auch lernen muss, okay, das in welchen Maßen ist was okay. So.
Ja.
Manche Sachen haben auch ihre Momente. So, es gibt ja auch so Leute, die dann einfach so hängen bleiben und ich glaube so mit 43 so noch straight up den ganzen Tag zu kiffen, ist dann halt auch nicht mehr so wie wenn du 19 bist, weißt du?
Ja, total. Ich habe ja gestern Geburtstag gefeiert mit einer Freundin, die ich seit 12 Jahren kenne. Und da waren auch andere da, die ich auch dementsprechend 11 oder 10 oder 12 Jahre kenne.
Mhm.
Und dann haben wir auch so gesagt, ey, und früher saßen wir zu viert auf der Couch. Ich habe damals noch, ja, gekifft. Mhm. Bin ich rausgegangen und die kamen dann, wir haben zusammen gegessen und haben so diese ganze Trash-TV von RTL, Sommerhaus der Stars, irgend so ein Müll, keine Ahnung. Mhm. Und die wollten das immer gucken und ich habe dann einfach gesagt, ja, okay, dann müsst ihr damit leben, dass ich halt die ganze Zeit dumme Sprüche bringe, weil das ist ein dummes Format und dann muss ich, so ein bisschen wie Monte, dann muss ich das auch genau auf diesem Niveau und auf der Ebene, mich auf der Ebene dann halt eben dem stellen. Und dann haben wir halt auch gesagt, Schirmhoff, das könntest du halt heute nicht mehr machen. So, die Zeit ist halt, ne, jetzt in unserem Alter, jeder hat, nicht jeder, aber hat irgendeinen Partner, Partnerin, und dein Leben verändert sich. Und es gibt so Leute, die gibt's auch in so Dings, in so Kinofilmen, in so amerikanischen oder auch so Schulfilmen und so. Die sind schon, also die sind stehen geblieben, so auf einem Alter so von 16, 17, sind aber schon 24 und haben dann immer so immer im jährlichen Zyklus einen neuen Freundeskreis, der aber immer dann 16 ist.
Ja.
Und ich kannte halt echt so einen, der hat dann auch immer eine Freundin gehabt in dem Alter, der war irgendwie 20 und die war 16, 17 oder so, also auch committed und so, ne? Also irgendwie Eltern wussten das auch und mein Gott, so war not my thing. Auf jeden Fall, irgendwann hast du halt, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich mir das dann 3 Monate angetan und dann habe ich gedacht, ey, du bist, und der hat halt schon eine geile Wohnung und so, ne? Du bist so ein Lauch und ich glaube, also heute ist er nicht mehr so, aber ich glaube, der hat das bis in die Anfang, Mitte 30er durchgezogen, ey.
Also man muss halt aber auch sagen, es gibt einfach, und da will ich jetzt hier nicht auf Psychoanalyse bei einer gewissen Person reingehen, vielleicht die Leute, über die du sprichst, die kenne ich halt nicht, wie gesagt, und bei mir in der Zeit, gab es diesen Prototypen nicht unbedingt, aber so trotzdem stelle ich mir das halt so vor, wenn man Anfang 20 ist, und das ist heute auch anders, weil irgendwie alle mit 3 Haaren am Sack sich schon wie der lebenserfahrenste von allen fühlen, aber so als ich 16 war, Und dann da jemand war beispielsweise, der so Anfang 20 war und der dann irgendwie was mit mir gemacht hat oder halt so man irgendwie einen Vibe hatte, dann war das für einen irgendwie so ein Riesending, ne?
Und, ja, auf jeden Fall.
Und das merken die anderen Leute ja auch, die Älteren, die dann vielleicht in ihrer Lebensweise vielleicht ein bisschen zurückhängen, irgendwo stehen geblieben sind und dann praktisch die Bestätigung halt sich dann halt bei Leuten suchen, die dann eher in der Phase sind.
Natürlich, also das, ich gehe da auch nicht tiefer in diese Analyse rein, aber trotzdem lebt ja auch jeder so sein Leben, wie er es gestalten will. Es gibt Leute in meinem Alter, die haben schon 3 Kinder, sind beruflich an einem ganz anderen Lebenspunkt, haben ganz andere Interessen als ich und ich bin in vielen Dingen ganz normal erwachsen so in meinem Alter. Ich glaube, ich bin ein bisschen jünger einfach innerlich so mit manchen Dingen und will die auch. Ich will Mucke machen, ich will ein bisschen natürlich mit meinen Freunden, meiner Frau und so Spaß haben, aber ich will auch zocken und die Seele baumeln lassen. Ich bin auch einfach dann so, dass ich gehe nicht ungerecht mit mir dann um, dass ich sage, ey, aber du verhältst dich nicht wie ein 38-Jähriger. Ja, was ist das denn? Es gibt doch keine Norm wie eine 38-jährige Person oder ein 22-Jähriger, wie du dich zu verhalten hast. Du bist zum Beispiel, finde ich, für einen recht jüngeren Kerl ganz schön, also du bist nicht ganz so jung, wie du eigentlich bist, in manchen Punkten.
Danke,
in manchen
danke.
Bist du es dann doch.
Ja, klar. Aber in manchen Punkten bist du auch jünger als ich gefühlt.
Aber so ist halt Wechselspiel und apropos Wechselspiel. Hier kommt der Meister der Überleitung.
The Mac in the Game.
Also ein Wechselbad war das, der Gefühle.
Oh, ja.
Am Donnerstag und heute.
Können wir Donnerstag einfach skippen?
Wir können ihn fast skippen, aber ich muss dir so ein Mini-Recap geben, okay?
Ja.
Also die Eintracht hat spielt eine tolle Saison bisher. Erstes Spiel gegen Dortmund verloren, aber waren eigentlich fast die bessere Mannschaft. Mein Gott, wichtig war ab da an zu gewinnen. Dann gehst du mit nur Siegen im Gepäck in die Euroleague, spielst zu Hause gegen Pilsen, führst zwischenzeitlich 3-1 oder sogar 3-0, ich bin mir nicht sicher, 3-1. Fängst dann in den letzten 3 Minuten 2 Tore, dass es 3-3 steht, ohne eigentlich einen wirklichen Grund. Also Pilsen war nicht mal wirklich so gut. Und man hat ja in jedem Spiel gesehen, so dass es so Wellen gibt, so diese Wechselbad der Gefühle. Kein Spiel ist so durchgängig gut, aber generell gefällt es mir sehr gut. Und dann gucke ich heute total mit Hangover hier die Eintracht in Kiel. Wir haben 4-2 gewonnen. Wir sind auf Platz 2. Nächstes Spiel ist gegen die Bayern. Wenn wir das gewinnen sollten.
Erstmal Europa League noch, aber ja.
Nächste Bundesliga.
Ja.
Wenn wir das gewinnen sollten, sind wir auf Platz 1. Und das ist die Diva, das ist dieses Wechselbad der Gefühle. So, am Donnerstag war ich innerlich noch so, egal, halt einen Punkt mitgenommen und so, aber trotzdem so richtig, das ist so unnötig, in diesem Ligensystem dieses Spiel nicht gewonnen zu haben. Ja.
Und was soll ich dir dazu sagen? Ich bin durch den Regen gegangen, die ganze Zeit. Dann ist der Regio eine Dreiviertelstunde gefühlt wieder zu spät gefahren. Wir mussten uns da richtig abhetzen, um zum Stadion zu kommen. Dann haben sich ein paar Leute verspätet. Dann bin ich irgendwie mit diesen scheiß Pappbehältern mit Bechern, weil die es irgendwie bei der Euro nicht haben, diese, du kennst doch diese breiten, diese länglichen Dinger, die du so oben zusammenklappst, wo die Becher praktisch drin stehen. Die haben sie bei der Euro nie, sondern die haben so McDonald's-Pappunterlagen da, wo dir von 3 Getränken immer irgendwas dazwischen drin runterkippt. Dann ist der Blockrand voll, du musst da nach der Hymne, nach dem Anpfiff nochmal kurz hoch, um einem Kollegen zu helfen, die scheiß Getränke zu schleppen. Und dann siehst du so ein Spiel. Wo du auch wirklich, guck mal, vom Spiel haben sie bei uns dann gesagt, als sie die Aufstellung gesehen haben, oh ja, okay, die stellen die A11, die wollen in der ersten Halbzeit ein bisschen aufdrehen, sag ich mal, komfortabel führen und dann durchrotieren. Aber dann passiert genau das nicht und wir kommen an einen Punkt, dass wir da das ganze Spiel zittern müssen und am Ende noch so, also es hat sich wie eine Niederlage angefühlt, kann ich nichts anderes sagen.
Ich bin ja total zufrieden mit Dino Topmüller. Ich finde, dass er gutes Konzept ist. War mir auch letztes Jahr schon klar, auch wenn nicht alles funktioniert hat, dass er sowohl vor den Spielen, zwischen den Spielen, aber auch während den Spielen gut am Coachen ist und auch gute Einwechslungen und Reaktionen hat. Und ich fand eigentlich auch, dass der gut gewechselt hat, auch am Donnerstag.
Ja.
Aber die Mannschaft ist momentan halt, ich finde es cool, dass sie so ein bisschen zurückkommt zu diesem schnellen Angriffspressing, Fußball, aber gar nicht so übertrieben viel Ballbesitz, sondern zügig eigentlich immer wieder versuchen, jede Aktion zu einem Torabschluss zu bringen. Aber wir sind halt nicht so stabil genug. Und das hat man heute deswegen auch wieder dieses Wechselbad der Gefühle. Ey, du führst 2-mal in Kiel. Das ist die schlechteste Mannschaft aus der Bundesliga. Ich meine, die spielen zu Hause, das ist schönes Wetter, alles cool, also die Kieler, ne? Dann kriegen wir da 2 Tore, fast sogar eigentlich ein drittes, so, das war auch noch mit, was war das?
Abseits? Das war irgendein Foul. Das war aber die dümmste Aktion im ganzen Spiel, ja.
Und klar, am Ende sieht man so, wie dominant die Eintracht das macht, wie viel besser so Leute wie Marmoush und Larsson. Ey, Larsson, ich liebe dich. Du bist einer der wichtigsten und besten Spieler, den wir haben. Aber warum? Erste Frage. Okay, wenn du keinen Linken hast, dann nimm ihn nicht, ist okay. Aber wenn du halt keinen Linken hast, dann schieß halt nicht mit dem Außenriss so rechts am Torhüter vorbei, sondern einfach mit der Picke flach links in die Ecke. Der Torwart steht da doch. Also hast du das gesehen?
Ja.
Oh, und dann zum Glück halt im Ende raus 4-2 gewonnen und souverän. Aber es ist halt so ein typisches Eintracht-Ding. Und das ist das, worauf ich aber mehr Bock habe, selbst wenn wir verlieren. Die letzte Saison, sage ich, wie es ist, war mir langweilig. War eine nervige Scheißsaison aus Eintracht-Sicht. So, da ist so nicht richtig nach oben und unten was passiert und da war keine Dramaturgie drin. Auch international, so, es war so, alles so lasch. Weißt du, was ich meine? So fad. Und jetzt habe ich das Gefühl, auch wenn wir mal dann auf den Sack mal kriegen sollten, dass da richtig Feuer drin ist und das Bock macht.
Guck mal, die nächsten zwei Ligaspiele sind zu Hause gegen Bayern und auswärts in Leverkusen. Ne? Wenn wir aus den beiden Spielen 4 Punkte irgendwie holen sollten, dann wäre ich überzufrieden.
Ja, und davor auch, noch Beşiktaş, ne?
Und ich sag dir, selbst wenn es 2 Punkte sind, so, wir dürfen da nur nicht mit 0 Punkten aus diesen beiden Spielen rausgehen.
Ja, es wird halt schon schwierig, aber andererseits, selbst wenn du jetzt zum Beispiel, angenommen, du würdest beide Spiele verlieren, dann hast du 9 Punkte gelassen gegen
die drei
Top-Mannschaften.
Gegen die drei größten Mannschaften, ja, genau.
Und das wäre nicht geil, aber es bringt uns am Ende auch nichts, wenn wir jetzt zum Beispiel 4 Punkte holen, also ne, ein Sieg in Leverkusen oder ein Sieg, gegen Bayern und dann in Leverkusen ein Unentschieden. Dann haben wir gegen die drei Top-Mannschaften 4 Punkte geholt, aber lassen dann Punkte liegen irgendwo gegen St. Pauli oder Bochum oder Wolfsburg oder sowas.
Bremen auswärts immer. Immer Bremen auswärts.
Ja, Bremen auswärts, so ein Scheiß halt.
Oder Freiburg.
Ja, und so, genau, Freiburg ist auch so ein Schreckensgespenst für uns.
Ich will's und Augsburg, gar nicht haben, sorry, Augsburg, auch, immer ja. Das Schlimmste, ja, genau.
Deswegen will ich es gar nicht, Hoffenheim auch. Wir haben voll viele Schreckgespenster.
Naja, Hoffenheim haben wir schon hinter uns, aber ja.
Aber, ja, haben wir aber, so, weißt du, so, es gibt so Phasen, wo du ganz genau weißt, oh nee, wenn die jetzt kommen, so, gerade dann, wenn es bei dem Team nicht läuft, dann kommen die zu uns oder wir zu denen und dann kriegen wir von denen.
Ey, dieses 2-1, was vorhin Gott sei Dank nicht gegeben wurde, da passiert ist, da dachte ich auch, okay, die Eintracht will mal wieder hier Minderheitenschutz betreiben und will den Kielern den ersten Bundesligasieg verschaffen. Sie geben alles dafür.
Wie bei den Fürthern, ne? War das nicht gegen Fürth, dass wir denen das auch, wir haben gegen Fürth verloren vorletzte Saison oder letzte?
Ja, und auch gegen Bielefeld war das, glaube ich, wo wir bei denen auf den Samstagabend irgendwie so uns auch 3-1 haben abschießen lassen oder so.
Und deswegen waren jetzt diese Punkte, diese 3 Punkte und plus 2 Tordifferenz, 4 Tore geschossen, das sind wichtige Spiele. Die scheinen erstmal auf den ersten Blick nicht so wichtig, aber das sind genau die Punkte, die du halt aus Fahrlässigkeit liegen lässt. Wenn du aber dann gegen jetzt so mit dieser Haltung zum Beispiel sagst, okay, gut, die Bayern, sage ich ganz ehrlich, ich glaube, also ich habe die jetzt gegen Leverkusen gesehen. Hast du das Spiel gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Also ich glaube, gegen die Bayern werden wir keinen Punkt holen. Sag ich dir ganz, wenn überhaupt nur einen, aber die sind...
Ja, aber das ist halt immer so, das Ding mit den Bayern und der Eintracht. Das ist eine spezielle Sache, die kannst du nicht mit anderen Mannschaften vergleichen. Ne?
Ist ja auch einer der Momente gewesen, als ich Eintracht-Fan geworden bin, dass ich im Waldstadion stand und die Bayern haben in gelb-grünen Opel-Trikots Haue bekommen, 5-3 oder sowas oder 5-2. Und ich war so richtig beeindruckt von diesem Verein und von diesem Gefühl. Und dann hab ich gesagt, okay, ich glaube, ich werde Eintracht-Fan. Du brauchst ja auch so ein Highlight-Erlebnis.
Ja.
Aber ey, ich habe dieses Spiel gegen Leverkusen gesehen. Leverkusen hat auch gut gespielt, aber Leverkusen konnte eigentlich nur verteidigen. Die hatten 30% Ballbesitz und die Bayern hatten nicht so dieses, oh, wir schieben den Ball hin und her Ballbesitz, sondern die waren on fleek und auch dieses Gegenpressing, so wie, das ist so ein bisschen dieses Guardiola, ich sehe das, dieses Guardiola-Gegenpressing, die betreiben so viel Aufwand, die sind so stark. Und gegen Gegner, die halt offener sind als das, was Leverkusen gemacht hat, da fängst du zwangsläufig. Also die Bayern hatten gestern auch nochmal so viel Torchancen, dann boah.
Wir werden es sehen, aber es ist auch wieder das typische, Bayern haben einen neuen Trainer, auch wenn ich Vincent Kompany extrem schätze. Vincent Kompany. Und wenn ich auch natürlich weiß, dass da auf einige Spieler noch eine Rechnung mit uns offen haben aus gewissen Blamagen der letzten Jahre. Und natürlich reden wir jetzt nicht von Riesenblamagen, dass wir in den letzten 5 Jahren jedes Spiel gegen die gewonnen hätten. Aber wir haben, glaube ich, eine 2-jährige Heimungeschlagenheit bei denen beendet. Wir haben damals Niko Kovac bei denen verabschiedet. Wir haben die im Pokalfinale besiegt und zwischendurch nochmal irgendwas an Punkten auf jeden Fall geholt. Letztes Jahr haben wir auch 5-1 gewonnen. Ne? Also deswegen, Bayern und Eintracht, das ist für mich immer so ein untippbares Spiel. Da weiß ich auch, also ich werde natürlich immer auf die Eintracht tippen. Ne? Das mache ich aber auch bei den aussichtslosesten Spielen. Aber bei den Spielen könnte ich dir nie sagen, also wenn wir auswärts in Dortmund spielen, da weiß ich immer so, ja okay, da rechne ich mit gar nichts. Aber zu Hause gegen Bayern, da bin ich immer offen, egal wie scheiße es uns gerade geht und egal wie geil die Bayern gerade spielen.
Auf jeden Fall, aber, und jetzt kommt halt der Punkt, ich sehe halt, weil wir so ein bisschen Burkhammer Punkte holen, ich sehe halt die Wahrscheinlichkeit viel höher und nicht, weil Leverkusen kleiner ist oder so, überhaupt nicht.
Hm.
Formtechnisch ist Leverkusen gerade schlechter unterwegs als die Bayern.
Die aber in Leverkusen ist auch so ein Spiel, weil ich eigentlich immer abdanke, ne?
Ja, ja. Aber zu Hause gegen Leverkusen eigentlich immer auch immer geil.
Ja,
immer
geil. Das haben wir dann in der Rückrunde.
Aber wir werden es sehen. Interessante Saison generell bisher. Jetzt ist eine geile Zeit. Tommy Schmidt hat es gesagt. So, jetzt ist so diese, es hat sich alles so ein bisschen, es kristallisiert sich ein bisschen raus. Wer ist so wo in der Tabelle? Sechster Spieltag? Sechs, gell?
Ich glaube. Oder das war jetzt der fünfte, glaube ich, ja.
So, jetzt fängt das an, so interessant zu werden. Jetzt ist gerade High Frequency europäische Wettbewerbe. Das ist geil.
Ja, ja. Also, wo es tatsächlich auch jetzt langsam anfängt, interessant zu werden, wo ich aber noch nicht viel drüber sagen kann, um jetzt einfach mal eine Brücke zu schlagen, ist die NFL. Die NFL für euch lief jetzt gestern wieder den ganzen Sonntag. NFL, für mich steht es noch an. Hier relativ bald nach unserer Aufnahme. Da sind jetzt 3 Wochen gespielt und ich kann noch gar nichts sagen. Und ich weiß nicht, wie sehr du da momentan drin bist oder ob du da irgendwas mitkriegst, aber da passieren vogelwilde Sachen. Teams, die vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren noch im Super Bowl standen, stehen gerade noch sieglos da. Teams, wo du echt dachtest, okay, das kann nichts werden momentan, sind wirklich heiß dabei. Ich bin extrem gespannt und ich wollte euch hier nur der Chronistenpflicht ein kleines Update zu geben. Ich werde euch da auch in ein paar Wochen wieder updaten, wenn ich mal so ein bisschen mehr Überblick darüber habe, wie es dort aussieht.
Von wem habe ich gehört, dass sie gerade gut unterwegs sind? Wie heißen diese Lilanen nochmal?
Die Minnesota Vikings, ja.
Vikings, gell? Die sind doch gerade wieder.
Und auch nicht, also hat keiner mit gerechnet. Man dachte echt, die Vikings, die haben einen Quarterback gedraftet und der hat sich im Trainingscamp verletzt. Und dann haben die einen Feuerwehrmann wird man es, glaube ich, in Deutschland nennen, ne? Der schon bei vielen dann immer mal so zum Notfall reinkam, haben die jetzt geholt und der spielt dann auf, ist echt schön, die haben den besten Receiver der Liga.
Der Willi Reimann von der NFL ist das.
Der Willi Reimann, Alter.
Ja. Der war doch unser Feuerwehrmann, oder? Oder Peter Neururer. Also nicht bei uns, aber.
Ja, ich würde noch so Namen wie Bruno Labbadia, könnte man da.
Oh, ich habe Bruno Labbadia mal in Los Angeles im Hotel getroffen. Stand er neben mir am Frühstücksbuffet. Okay. Ich sagte vorher zu meinem Vater, sag, ist doch der schöne Bruno. Sagt er, ja. Und dann habe ich so überlegt, ey, was machst du? Ich will ihn irgendwie wissen lassen. Also war voll unangenehm so. Ich will kein Bild hier noch nicht. Ich will aber einfach nur, dass er weiß, dass er checkt, dass ich gecheckt habe, dass wer er ist.
Ich glaube auch mit Bruno Labbadia bräuchte ich auch kein Bild, also kein Front so, aber.
Ey, aber voll so der Liebe, der ist voll angenehm.
Absolut,
super korrekt.
Aber ich glaube, das wäre so der Grad von Prominenz, aber auch von Distanz zu einer Person, wo ich einfach sage, ey, das ist krass, dass man den getroffen hat, so, aber ich habe nichts mit ihm zu tun, der war nie bei der Eintracht oder bei irgendwelchen, weißt du, so, der ist für mich einfach so, er ist eine Bundesliga-Ikone, aber ich bräuchte mit dem kein Bild.
Also ich habe generell in meinem Leben selten mal Prominente nach einem Bild gefragt und eigentlich mag ich das auch nicht. Ich habe ein Bild von nach dem Training mal von Marco Ross mit mir und Lukas Radetzky, das habe ich irgendwann mal gemacht. Aber eigentlich frage ich sowas nicht. Ich sehe die Leute oder vielleicht gibt es eine Situation, dass du mit denen Kontakt hast und redest und so, weil irgendwas ist. Sonst war es das. Der stand am Frühstücksbuffet hat sich ein Omelette machen lassen und da bin ich natürlich auch, ich liebe Omelette im Hotel und Bacon und so. Dann habe ich mich neben ihn gestellt und habe einfach nur so ihn so anguckt und so wie man halt so, ne, so einfach, da war nicht viel los und so, und stehen wir da zu zweit und so, guten Morgen. Und also auch guten Morgen und so, weil wenn du halt in den USA halt dann auf Deutsch angesprochen wirst, dann weiß wohl jeder, wer du bist.
Ja. Wann war denn das? Wo war denn der da gerade aktiv?
Der hat gerade so eine Pause gemacht. Der war da gerade kein Trainer. Der wurde vorher, glaube ich, war der auch mal bei Leverkusen, gell?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ich glaube nach der Leverkusen-Zeit.
Ey, der Mann, der hat auch schon die halbe Liga, glaube ich, schon trainiert. Das
Alles.
ist halt so ein Klassiker dafür.
Der war aber auch ein krasser Spieler, also.
Das
Ja, aber
war vor meiner
Feuerwehrmann,
Zeit. Ja.
wer von der NFL muss denn noch gerettet werden vorab? Bei wem sieht's denn richtig schlecht jetzt aus? Bei wem sind die Aussichten bisher gut? Oder kannst du da noch nichts sagen, weil es nicht so richtig absehbar ist?
Naja, also es gibt immer diese Quoten, die angesetzt werden, dass wenn du 0-3 in die Saison startest, ist, dass du die Playoffs erreichst, so und so wahrscheinlich nur noch unter 10%, glaube ich. So, und wenn du über 3-0 startest, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon bei über 70%, glaube ich, oder so. Und tatsächlich meine Liebe, die Seattle Seahawks, und meine höchste Sympathie, die Buffalo Bills, stehen beide 3-0. Die Bills haben letzten. Boah, nee, ich verwechsel es gerade. Die Bills haben, glaube ich, letzte Nacht gespielt und die Seahawks spielen heute Nacht erst, also Monday Night. Und die stehen beide 3-0. Bei den Bills ist es halt aus den letzten Jahren so die Erfahrung, die starten heiß rein und in der zweiten Saisonhälfte gibt es dann irgendwann den Knackpunkt, wo Quarterback Josh Allen anfängt, Interceptions zu werfen und eine MVP-würdige Saison wegwirft. Ich hoffe, dass es jetzt nicht der Fall ist. Die Defense hat sich, wir haben wieder mit Verletzungsproblemen dort zu kämpfen, aber ein legendärer Spieler und Super Bowl MVP in seinen alten Jahren dreht gerade nochmal richtig auf. Und man ist gespannt, ob die Bills dann doch irgendwann mal ihren ersten Super Bowl holen. Weil die Bills haben es geschafft, in den 80ern viermal in Folge im Super Bowl zu sein und alle zu verlieren.
Ja, die waren ja auch in den 80ern voll das gute Team. So,
Ja.
also da waren sie
Und
ihre High-Peak-Zeit, das weiß ich ja sogar.
die Seattle Seahawks, also meine Herzensmannschaft, die spielt gerade, also die hatte, da ist der Spielplan noch nicht ausschlaggebend dafür, wie gut sie jetzt sind. Die haben jetzt, heute Nacht wird das Spiel, wo sie das erste Mal richtig getestet werden. Die haben gegen ein verletztes Miami gespielt, gegen ein unbeständiges Denver und gegen die Patriots, die gerade auch in einem Umbruch sind. Und das haben sie gewonnen, alles. Ja, manches überzeugender, manches auch knapper. Und jetzt gegen Detroit. Detroit ist schon in den letzten 2 Jahren echt eine sehr gute Mannschaft. Waren letztes Jahr nur ein Sieg vom Super Bowl entfernt. Und da bleibt jetzt, ja, könnt ihr heute Nacht schauen, ob es gereicht hat. Ich freue mich drauf. Ich bin aus dem Alter, glaube ich, raus, dass ich mir so jedes Nachtspiel dann anschaue, auch wenn meine Mannschaft spielt. Ich muss mal gucken, ob ich es vielleicht gucke oder ob ich es dann am Dienstagmorgen mir noch nachschaue. Wen es beispielsweise nicht gut steht, und ich will jetzt hier auch nicht zu ausführlich werden, aber was ich gerade kritisch sehe, auch ein Sympathieträger von mir, die Cincinnati Bengals. Die haben damals, vor 2 Jahren war das, glaube ich, im Super Bowl gespielt, als das in Los Angeles mit Dr. Dre und so war und mit Kendrick und Eminem. Und ja, muss man jetzt auch gucken. Da gibt es auch ein paar Verletzungen jetzt schon Anfang der Saison und da muss ein Starspieler noch bezahlt werden und da steht noch einiges in den Sternen.
Das ist halt aber auch in der NFL das Coole. Das kommt jetzt, ich weiß, wie sehr dich der Podcast ja das macht, aber wir machen das ja manchmal mit uns beiden. Aber ich muss jetzt mal raus an Dinge, die halt irgendwie rechts sind. So, deswegen sage ich jetzt was, also nicht, dass ihr ja denkt, ich bin rechts. Aber das ist sowas, was man sagen will. Das ist auch das Coole an der, also ist auch irgendwie komisch an der NFL, aber irgendwie auch cool, so mit dem Draft-System und mit, dass dann dadurch ja die Liga immer durchmischt wird und so. Aber das könnte man sich hier bei uns beim europäischen Fußball, bei der Bundesliga, da kann man sich das nicht vorstellen. So Sachen sind auch immer so ein bisschen so dieses altmodisch. Oder jetzt so ganz weit weg, jetzt hatte ich aber auch noch eine Beobachtung. Dinge, die irgendwie rechts sind, so ein Opel Astra in
Muss
so einem
nichts mehr kommen. Nein, nein, nein. Opel Astra reicht schon.
Opel Astra, ein bisschen getunt, aber nicht so richtig. In so einem hellblau Metallic-Lack und irgendwie so schlechte Arten von Aufklebern.
Ja, so
So
Flammen.
komische
Es steht
Aufkleber
direkt
auf
an
dem Auto sind
Flammen.
auch Dinge, die ein bisschen rechts oder ein bisschen Mutti sind.
Kennst du diese Teufelshörner am VW dran?
Ja, natürlich.
Ja. Ey, wir wollen jetzt nicht den Kollegen hier ihre Rubrik klauen. Shoutouts
Nee.
an gemischtes Hack an der Stelle. Große Fans.
Aber wir haben ja auch Rubriken. Hast du eine Rubrik? Irgendwas? Hast du irgendwas am Start?
Nein.
Hat er gar nichts.
Hab ich gar nichts. I'm sorry. Ich habe aber auch eine Erklärung dafür. war auch noch so eine Überleitung, die ich kicken wollte, nehme ich jetzt halt diese. Ich habe diese Woche einen richtigen Reality-Check gehabt.
Der Reality-Check.
Danke, darauf habe ich gewartet.
Senior Flacco.
Ey, es ist Herbst, Dicker.
Es ist kalt. Ich habe kalte Füße.
Da, also ja, temperaturmäßig auch, aber ich merke einfach so, ich hatte so die Hoffnung und ich bin so anfällig für so Winterdepressionen. Ich finde das auch ein bisschen overused, dieses böse Wort, ja, Depression.
Aber September ist der Deprimonat, ist so. Safe ist.
November, Februar auch ganz schlimm, aber du weißt, was ich meine. Und ich hatte die ganzen letzten Wochen jetzt irgendwie so die Hoffnung, ich kam aus dem Urlaub. Es war Mitte September und dann war so, ich push diese Hausarbeit durch und dann so, ey geil, ich bin damit durch, jetzt ist alles cool, jetzt bin ich erstmal frei. Und dann dachte, jetzt kriegt mich dieses Jahr die Winterdepression nicht. Und aber diese genau Woche.
Weil du hast jetzt nichts, so was dich, das ist ja auch sowas so stumpf. Weihnachten, klar, christliches Fest und so, aber Weihnachten hilft uns im Winter übelst krass. Dass wir das packen hier, so dass wir hier nicht krepieren an zu wenig Vitamin D. Ist das Vitamin D? Ja. Vitamin D durch Sonne und du brauchst dann so diese Wärme, Herzlichkeit, Lebkuchen ab September, so das Spekulatius, warmen Kakao und einen geilen Film. Das hilft uns. Oder auch ich hasse Fasching, aber dass ich weiß, dass, also nicht mal, ich muss nicht mal sehen, aber dass ich weiß, dass die Gesellschaft sich im Februar auf so einen Faschingsumzug stellt, das eisekalt ist, aber die irgendwie Bock drauf haben und gute Laune haben, wird anscheinend der Gesellschaft helfen. Ja.
Nee, da bin ich nur Clint Eastwood in Gran Torino, da bin ich da freue ich mich nur, also ich freue mich nicht drüber, aber im Endeffekt freue ich mich doch drüber, dass ich mich darüber abfacken kann und Witze über Karnevalisten.
Das ist genauso wie bei Dings, wie bei diesen Trash-TV-Dingern. Ich kann es überhaupt nicht leiden, ich gucke das nicht, aber wenn das jemand mit mir gucken will, kann ich einwilligen, aber dann bin ich der auch wirklich nur Kommentare dafür. Das ist so. Und das ist beim Fasching nicht anders, ja.
Aber das ist auch so der Punkt. Ich habe ja im Oktober Geburtstag und also so Weihnachten, also als Kind war es ja immer so, oh, krass Geschenke, man freut sich deswegen so krass drauf. Und mittlerweile ist es aber einfach so, das gibt einem moralisch und einfach zwischenmenschlich auch eine Menge. So Weihnachten sich mit Freunden und Familie treffen, Geburtstag auch, einfach dieses Gefühl, jetzt nicht, also es kann auch schnell in diesen Main-Character-Status rutschen, dass man so denkt, so geil, es geht nur um mich, aber auch einfach zu merken, man feiert irgendwie, dann kommen Leute, die hat man ewig nicht gesehen, Leute denken an einen, man kriegt den ganzen Tag, wird einem geschrieben und da geht's auch nicht darum, ja geil, ich stehe im Mittelpunkt, sondern einfach so, oh, da denken Leute an mich und ich denke dann auch wieder an die.
Das ist ja auch ein Tag, der anders ist als alle anderen, also insbesondere der eigene Geburtstag.
Ja.
Aber ich habe das auch, wenn meine engsten Freunde Geburtstag haben und dann siehst du manchmal so, es gibt Leute, die feiern dann immer so in der gleichen Konstellation, die Leute treffen, hatten wir das nicht schon mal, und treffen sich dort immer wieder und sehen sich da schon das sechste Mal, obwohl die sich eigentlich nicht mal, die kennen sich nur durch den Geburtstag, aber da bist du, dass du dann so voll die, da hast du eine Connection oder bist du tight.
Safe. Und worauf ich hinaus wollte, Oktober habe ich Geburtstag. Im Dezember ist Weihnachten. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder Versuche angestoßen, deswegen habe ich auch so eine Romantik, glaube ich, dazu, in Verbindung zu NFL und Amerika-Sympathien, Thanksgiving hier größer zu machen. Leute, wir müssen Thanksgiving, weil das ist genau das, das gibt einem genau das, was uns da in diesem schlimmen Novembermonat fehlt.
Ah, Thanksgiving, also
Thanksgiving ausbauen.
Kommt so der richtige Boomer in mir.
Nee, underrated Hack. Wenn wir hier schon Rubriken klauen.
Also ich finde Thanksgiving ist absolut overrated. Absolut.
Nein.
Weißt du, was absolut underrated ist? Dia de los Muertos. Das ist underrated. Kannst du auch im November feiern, mein Freund.
Ja.
Mach ich hier auch mal Werbung für. Da gibt's am Dia de los Muertos, jetzt lass mich gucken, wann das ist. Das ist ein Samstag. Am Allerheiligen ist das, glaube ich.
Okay. Und, ist das nicht immer der Erste? Allerheiligen? Ist das nicht immer der Erste? Der Elfte?
Totensonntag ist der 24. Also irgendwie, ich glaube, 23. oder 24. November gibt es eine Parade zu Dia de los Muertos vom mexikanischen Konsulat. Startet an der alten Oper und geht zum Willi. Und das ist sehr geil. Da wird geile Musik, geiles 2. November. Samstag, 2. November, so ein Ding.
Ja,
genau, aller Seelen.
Ja, genau, Allerheiligen, ja. Bin ich down für, Aber ich sag dir, es ist was komplett anderes als Thanksgiving, weil Thanksgiving hat eher diesen Weihnachtsaspekt wieder. Weißt du, du kommst so zusammen, du bist schön eingemuckelt, kochst zu Hause den ganzen Tag diesen Truthahn, dann gibt's Football. So, also so ist so meine romantisierte Vorstellung, die ich halt irgendwie nie umsetzen kann, weil die anderen um mich rum den Film nicht feiern. Weißt du so?
Das ist deine US-Filmvorstellung. Dia de los Muertos im Gegenteil ist, also wir machen eine Parade, aber generell ist das was du zu Hause feierst, machst dir deinen Altar, es gibt geiles Essen, du lässt die Toten dich besuchen und so. Ist natürlich ein anderer Feiertag, klar, aber underrated, weil hier gehen wir scheiße mit dem Tod um, gefühlt, finde ich, so. Das heißt nicht, dass die Leute woanders nicht trauern oder so, aber sie haben trotzdem einen lebendigeren Platz im Leben, in deinem Leben irgendwie bereitgehalten für die toten Menschen. Das ist was.
Ja, safe.
Ich verstehe den Thanksgiving-Vibe, safe. Aber es ist mir dann halt auch einfach, ey, keine Ahnung, ich bin auch kein Valentinstag-Mensch, so, sorry.
Ja, aber das kannst du wieder nicht vergleichen.
Hä? Ja, doch, aber weil es halt alles diese, also das, vielleicht bin ich voll der Boomer jetzt, aber so diese amerikanisierten Zeugs hier reinbringen und so. Und da bin ich so ein bisschen, dass ich sage, ey, Halloween, okay, cool. Im Kindergarten
ist für mich overrated. Ich brauche kein Halloween.
Ich finde Halloween okay, aber im Kindergarten hast du dann immer Diskussionen, auf einmal, wenn ein 6-jähriger Horrorclown ankommt, dass das halt nicht geht. So.
Mit Kettensäge.
Ja, also ist schon manchmal grenzwertig. Ich verstehe dieses, die Leute wollen halt Anlässe zum Feiern haben. Deswegen fühle ich deinen Thanksgiving-Vibe mit diesem Zuhause und dann gibt's so Smashed Potatoes und Turkey und so Zeugs, safe. Aber man kann sich doch auch so, man kann es doch einfach so schön machen. Wir können, weißt du, was wir machen? Wir machen im November mal einen schönen Nachmittag, kann auch mal einen Samstag oder so machen, wo man Bundesliga guckt, bisschen, weiß ich nicht, zockt, was Leckeres isst und nicht bei Rooster bestellt, sondern vielleicht irgendwas.
Shoutout, bester Laden.
Was selber kocht oder so. Und dann machen wir uns einfach mal einen schönen Abend, können wir auch mit Gesellschaft machen. Ich habe da zwei Leute im Kopf. Ja, machen wir bei dir. Ich lade uns alle bei dir ein, okay?
Oh, ey. Perfekter Aufhänger. Ich wollte eigentlich noch mal kurz thematisieren, was das damals eigentlich mit diesen Horrorclowns war, aber behalten wir jetzt einfach mal kurz im Hinterkopf. Das ist auch so ein Stunny-Ding. Schau da mal, beste Freundin, das ist so ein ewiges Thema, weil das ist uns mal im Kreis vor ein paar Jahren mit einer Person passiert, dass die wirklich Stani-mäßig so, also nach vorne getarnt die soziale Energie der Gruppe gepusht hat. Aber unterschwellig war in der WhatsApp-Nachricht in der Gruppe war dann immer so, ey, wann treffen wir uns eigentlich mal wieder bei Rocco? Also, so fühlst du, dass das übergriffig ist? Schon, oder?
Ich war halt auch immer jemand, bei dem man sich, also ich war auch bei Leuten, bei denen man sich getroffen hat, aber in vielen Freundeskreisen war ich so der, aus verschiedenen Gründen einfach so, bei dem haben wir uns getroffen. Ja.
Unabgesprochen, das ist halt das, was es problematisch macht.
Ja.
Kommt
aber
vorher
ist,
auf
halt
die Person
ein bisschen
zu.
Eingeführt hast, dass das häufiger bei dir ist, dann ist es einfach so.
Weiß ich nicht.
Doch, das ist, Menschen sind Gewohnheitstiere.
Ja. Aber es geht ja einfach nur darum, dass ich mich dann in meiner Wohnung, beispielsweise in meiner Location hier, auch ein bisschen bevormundet fühle. So, es ist ja nicht so, dass das hier eine WG ist, so.
Natürlich, aber es ist ja auch, wie soll man es am besten, es ist ja auch eine Wertschätzung dafür, was für ein guter Gastgeber du bist.
Ja.
Also, weißt du, wie wohl sich die Leute bei dir fühlen? Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass mag sein, dass für manche einen nicht so ist, aber wenn jemand bei mir war in meinem Leben, dann war die konnten sich benehmen wie zu Hause. So, das war wirklich.
Kann ich bestätigen.
So,
ja.
Umso enger ich natürlich mit den Leuten bin, die sind dann halt für mich wie Bruder und Schwester einfach da.
Safe. Und ich fühle das auch komplett und ich bin auch auf der einen Seite dann auch fühle ich mich dadurch geschmeichelt, aber in einer anderen Situation, wenn die Person mir das erstmal so sagt. Beispielsweise so, ey, ich hätte mal wieder Bock, dass wir was bei dir zu Hause machen, dann ist es ja was anderes als diesen sozialen Druck in der WhatsApp-Gruppe oder keine Ahnung, auch persönlich, wenn du in der Gruppe von Leuten stehst, ey, was machen wir bei dir eigentlich mal wieder was? Weißt du, weil dann bist du so.
Ja, ich fühle den Aspekt, ich war früher jemand, der generell, ich spreche gern Dinge in der Gruppe an.
Ja.
Musste aber lernen, dass es für viele voll unangenehm ist, in der Gruppe auf was angesprochen zu werden. Ja. Das ist ja jetzt in Anführungszeichen zwar was, wo du, da ist halt dann der Weg für dich zurück viel weiter als für die Person zu sagen, ach nee, wir können auch woanders hingehen. Also für dich ist ja das Schwierige jetzt, das ist wie bei einer Verhandlung, ohne dein Gesicht zu verlieren in diesem Gruppensystem, auch mal einfach sagen zu können, ey Leute, können wir auch mal woanders hin, dann stößt du ja irgendwie jemandem vor den Kopf oder so. Und weißt du, auch wenn das eigentlich nicht so ist, aber du stößt der Gruppe damit vor den Kopf und deswegen ist es ja, es also, ist so ein Zwang einfach hergestellt.
Ich sehe es eigentlich eher als Prinzipiensache, weil ich habe in der Situation dann beispielsweise gar nichts dagegen, dass wir zu mir gehen und ich kann ja auch dann sagen, ja, da passt es mir nicht, da passt es mir auch nicht. So, das ist ja dann immer noch eine offene Hintertür, aber.
Nee, ist klar, weil es von der Person und nicht von dir kommt und halt eben vor anderen.
Nee, auch nicht, dass es von einer anderen Person kommt. Es kommt einfach dadurch, dass das so eine Selbstverständlichkeit und eine Routine vorgibt, die man zu einem gewissen Grad vielleicht hat, aber auch nicht zu. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Person das sagt. Ne? So.
Okay, also irgendwie verfranzeln wir uns ein bisschen,
habe ich das natürlich. Gefühl. Ja, ich glaube.
Aber was ich in dem Bezug auch nochmal meinte, ist halt, mit diesem so Leute anzusprechen, auf irgendetwas, also auch gerade zum Beispiel Kritik. Wenn ich jetzt an irgendwas Kritik äußere, dann bin ich eigentlich jemand, der in der Gruppe gerne was sagt, dass es für alle hörbar ist, wenn das jetzt nicht was ist, womit ich jemanden hart disse oder so, sondern weil ich eigentlich das als so trans, ich bin ein Mensch, ich liebe Transparenz. Ich brauche Transparenz ganz intensiv. Und dann wäre es mir zum Beispiel wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, mir sagt jemand was, aber das sagen, wissen die anderen nicht. So. Ich fühle mich da, ich habe kein Problem damit, wenn mir jemand vor anderen was sagt, auch Kritik oder eben sowas. Ich verstehe auch deinen Punkt, keine Ahnung, ich bin so ein bisschen, dass ich halt sage, ja, also beschwerst du dich über die Routine, dann musst du halt einfach mal irgendwie selbst die Routine, also musst du halt den Impuls geben, ohne in dieser Situation vielleicht drauf zu reagieren, einfach zu sagen, okay, ich ändere die Routine und schlag halt auch mal was anderes vor, was nicht bei mir ist. Und zwar nicht in der Situation, sondern irgendwann anders, ne? 2 Wochen später oder so. Ich finde halt dieses bisschen Bevormundende, das finde ich ein bisschen schwieriger. So, check. Das ist halt der Punkt. Ja. Auch wenn ich das, glaube ich, einfach nur, bestimmt ist für Leute auch gemütlich, die gehen dann von dir weg und haben keinen Dreck und haben keinen Müll und ne? Die meinen es auch nur gut, weil sie halt einfach in diesem Rhythmus sind und sich bei dir wohlfühlen und das irgendwie eine cooles Ding so ist.
Haben das Thema jetzt auch größer gemacht, als es eigentlich ist. Ich dachte nur, weil du mich gerade dran erinnert hast. Anderes Thema, Horrorclowns. Was war das?
Ja, halt von Horrorclowns.
Weißt du, normal wäre sowas ja eigentlich ein perfektes Sommerloch-Thema, wie Katze ist auf dem Baum und die Feuerwehr hat sie gerettet, ne? So Sommerloch-Themen. Ich weiß nicht, was du da gerade machst. Bist du James Bond auf Wish bestellt oder?
Die Katze tanzt allein und tanzt auf einem Bein. Ach, das ist ein Bottleneck zum Gitarrespielen aus Glas. Und das habe ich gerade vor die Linse gehalten, weil ich wissen wollte, ADHS reingekriegt, ob man die Optik dann verändern kann. So.
Nee, sieht nicht geil aus. Bringt nichts. Wie dem auch sei, das war aber so ein Winterthema dann einfach so. Das war eher so Winterpausenthema, ne?
Ja, gut, war halt ein Winterthema, weil es halt zu Halloween aufgekommen ist oder um Halloween herum. Weiß ich halt auch so ein. Oh, hat mich gar nicht gebockt. Sag ich ganz ehrlich.
Mich auch nicht. Ich glaube, das war auch nicht so. Also in Deutschland war das, glaube ich, auch nicht so ein Großstadtthema. Ich glaube auch, wenn das jemand in Frankfurt gemacht hätte, wäre nicht gut für den gewesen. Ich glaube, das war auch so.
Fresse gekriegt,
ist es nicht so geendet, dass das irgendwie Sonderallee in Neukölln jemand gemacht hat und dann mies zusammengekloppt wurde und dann der Hype abgeflacht ist?
Also es gab natürlich diesen Hype schon irgendwie auch in Deutschland. In den USA war das natürlich viel, viel intensiver, wie alles dort irgendwie gefühlt intensiver ist. Ey, ist halt, wann war denn Horrorclowns? Ist auch schon wieder, gefühlt sind es schon wieder 6, 7 Jahre oder so, ist das doch.
Ich glaube sogar noch länger. Ich hätte mal so 2015, 2016, sowas. Ach. Sowas gesagt.
Nee, keine Ahnung, ich kann mit sowas, weiß ich nicht, ich kann damit nichts anfangen. Ich glaube, wenn ich jung gewesen wäre, wir haben ja auch Streiche gespielt und Mist gebaut und Leute geärgert und Faxen gemacht. Ob ich so ein Horrorclown-Ding gemacht hätte, ich glaube nicht.
Nee, ist auch ein bisschen, egal. Ich hab zum Ende noch eine Sache, Weil wer sich noch an letzte Folge erinnert, weiß, dass ich mir Notizen gemacht habe und eine davon selbst nicht mehr verstanden hatte. Und bevor ich diese Notiz jetzt hier Jahre rumliegen habe, sie immer wieder vergesse und dann doch wieder weiß, worum es geht, möchte ich die Story noch erzählen. Wie ist es, kennst du das, wenn du schlecht über andere Menschen redest, über fremde Menschen, mit denen du in der, ja, zwangsweise ein paar Stunden auskommen musstest? Und dann wirklich, wie im Fernsehen, wirklich so ein richtiger Film- und Fernsehmoment, du redest schlecht über die und irgendwie merkst du, oh verdammt, das hat die Person jetzt gehört.
Ich rede nie schlecht über Menschen.
Ja.
Erzähl. Er kommt auf den Kontext an, auch auf die Person. Bei manchen Menschen, wenn mir das passiert ist, und die sind mir echt so wurscht, bockt's mich einfach gar nicht. Also es bockt mich einfach null. Und ich denke mir so, ja, ich sag's ja halt auch, und ich würde es ja auch genauso ins Gesicht sagen, aber ich will dich auch nicht unnötig quälen. Das klingt jetzt voll hart. Bei Menschen, man sagt ja auch mal was über jemanden und am Ende ist das jetzt nicht mal ganz so übertrieben negativ. Und das ist aber eine Person, die du magst. Aber für die Person ist es unangenehm oder für die ist es vielleicht auch verletzend oder so.
Das war ein Fremder. Also ich gebe dir mal kurz das Setting, dass du nochmal besser da einordnen kannst. Ich war auf dem Rückflug von meiner Abschlussfahrt nach Lissabon und ich saß neben einem sehr gesprächigen, ich sag mal Ende 50, Anfang 60. Vielleicht war er auch schon Rentner, kann auch sein. Der mich den ganzen Flug über zugetextet hat. Da habe ich geschlafen, bin ich kurz wieder wach geworden, hat er mich direkt wieder zugetextet und so. Dann steige ich aus die, und meine ganze Klasse, alle, sag ich mal, mit denen ich da zu tun hatte, die haben das alle mitgekriegt und haben sich den ganzen Flug über gefreut, dass sie es nicht getroffen hat. Diese quasi Strippe neben sich. So, steigen wir aus und es war so dieser Type, wo man aus dem Flugzeug praktisch raussteigt und dann in so einen Shuttlebus nochmal steigt. Und da stehe ich dann mit meinem Lehrer und mit einer Klassenkameradin von mir und die geben mir so sagende Blicke und ich so, ja, ganz im Ernst, hat mich so abgefuckt die ganze Zeit. Die sagen, die sind komplett ruhig zu dem Thema und als wir 5 Minuten später an der Gepäckausgabe stehen, sagen die, ja, der stand genau hinter dir und der hat so langsam wirklich so ein tränendes Auge bekommen. So, der hat so richtig seine Situation überdacht.
Boah. Also wenn man halt so lange redet im Flugzeug mit Fremden, dann muss man auch damit rechnen, dass das jemand nicht cool findet. Aber vielleicht ist es ja auch eine Person, ich kann den ganzen Kontext ja jetzt nicht einschätzen, aber wenn wirklich jemand sensitiv irgendwie auch verletzt wurde und dann, also finde ich schon ganz schön hart, wenn er ein Tränchen verdrückt hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ja, sowas ist schon unangenehm. Du kannst ja auch nichts mehr machen, die Sache ist durch. Also da ist auch, brauchst du ja auch nicht umdrehen, sagen, ja, war auch gar nicht so gemein, aber es war in dem Moment, für mich war es auch schwierig oder so, also alles würde es nur schlimmer machen.
Ja. Und ich muss halt auch sagen, dadurch, dass mir das von meinem Gesprächspartner nicht direkt irgendwie so einen Hinweis gegeben wurde, halt mal besser dein Maul, so, sondern dass dann nachträglich mir erst gesagt wurde, war es dann so, okay, ich bin in der Konfrontation, sind wir damit aus dem Weg gegangen, weil er war schon weg und ich sehe den Mann nie wieder.
Aber das ist zum Beispiel voll wichtig, dass die Leute einfach nur blickmäßig dir zeigen, so,
ja,
lass mal nichts sagen auch einfach. Ja. Oder einfach random ein ganz anderes Thema anfangen.
Ja.
Das sind auch so hilfreiche Tipps, damit ihr euren Gegenüber nicht
ins offene Messer laufen lasst.
Ja, genau, damit die Bloßstellung dann nicht so groß ist, was sowas betrifft. Ja. Also, weiß nicht, es gibt so unangenehme Situationen einfach. Ich bin auch so ein Fettnäpfchen-Mensch, was sowas betrifft. Ich hab mal, jemand ist neben meiner Arbeit gezogen und ich kannte, das war ein Pärchen und die hatten Kinder und so und dann habe ich die gesehen und so, aber habe halt nur die Frau mit den Kindern gesehen und die hatten eigentlich genau um die Ecke gewohnt und da dachte ich, ach, seid ihr umgezogen und die hatten, glaube ich, ein Haus oder so. Und das ist halt eine kleinere Wohnung und ich sag so, und ich könnte ja 2 und 2 zusammenzählen, so wenn, also das wirst du jetzt wahrscheinlich schon zusammengezählt haben.
Ja.
Und dann frage ich sie, oh, seid ihr umgezogen? Und die so, ja. Und ich so, hä, warum denn? Und ja, wir haben uns getrennt. So, und ich denke so, fuck. Und die Person meinte dann so, hier ist nicht schlimm, so, bist nicht der Erste, der fragt. Aber es war halt so wirklich so richtig, ey, denk doch mal 2 Sekunden nach, versuch nicht sofort, das ist mein Problem, das Gespräch aufrecht zu erhalten, sondern halt auch mal die Stille aus, einfach nimm Dinge mal hin, dass jemand sowas sagt, einfach, okay, cool, so kannst du auch so sagen. Aber nee, ich mit so Kommunikation, ich komme, und das ist mir innerhalb von 2-3 Monaten in kürzester Zeit passiert, das war nochmal, ich kann es ja ohne Namen droppen, habe ich jemanden gesehen und ich kenne beide, ist ein Pärchen und ich kenne halt beide und dann
kenne ich die auch beide? Kenne ich die auch?
Nee. Und okay. Und dann ging es irgendwie so um Sternzeichen, weiß auch nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, allein, dass sowas passiert, random, also das ist nicht random, ich sehe die Person häufig. Und dann sage ich so, ach ja, und was bist du für ein Sternzeichen? Und dann hat die gesagt, was für ein Sternzeichen sie ist. Und dann sage ich, oh, und was ist dein Mann für ein Sternzeichen? Und dann sagt sie, was er ist. Und dann sage ich so, ah, und das passt zusammen. Und das funktioniert. So, allein sowas schon zu sagen, so. Wenn man nicht irgendwie eng befreundet ist, so, sondern halt einfach, keine Ahnung, random. Und das auf einmal so, ja, nee, eigentlich nicht. Wir trennen uns auch gerade. Und ich denke mir so, ey, das gibt's doch nicht. Ich bin in die Trennungsfalle gefallen. So, ja. So ist das.
Ey, aber so eine Story hatte ich auch vor einer Woche oder so, war ich auch auf einer Party und hab eine Person irgendwie nach 2 Jahren wiedergesehen, war so nie wirklich viel mit der zu tun. Ich wusste nur, als ich die kennengelernt hatte, habe ich die mit ihrem damaligen Freund kennengelernt. Und so, oh ja, wo ist denn dein Freund eigentlich? Ja, wir haben uns getrennt. Au. Das ist immer so ein Klassiker.
Das ist, ja, das ist dann immer schon, aber das ist ja noch verhältnismäßig, das ist schon, finde ich, schon so dieses Fettnäpfchen.
Mhm.
Aber ich bereite das so richtig vor. Also ich gehe sie mit so, über ganz andere Themen komme ich dann so genau an diesen Punkt, so dass ich frage dann auch nicht, wo ist denn die Person oder so, sondern es ist ja so nicht obvious und dann doch obvious, wie ich dann dahin komme. Dass,
ja.
Und habe das überhaupt nicht im Kopf, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass die Personen getrennt sein könnten. Ach ja.
Nur noch, dass die Frau so diese Kinder an der Hand hat und komplett verheulte Augen. Du siehst einfach, wie sie komplett überfordert ist mit der Situation. Am besten auch nicht mit Auto unterwegs, weil warum hat sie wohl gerade kein Auto?
Sorry, ganz ehrlich, du bist jetzt hier der Horror-Clown, ja? So, was du hier gerade aus dieser Story machst. Ist Flacco ist der Horrorclown, kann ich.
Guck mal, sie hat beide Kinder an den Händen und kann deswegen nicht mal einen Regenschirm halten, wenn es gerade regnet. Es ist so.
Diese arme Frau. Aber ich war so nett. Ich hab ein Regal in ihre Wohnung getragen. Die hat mich gefragt, ob ich. Aber ich habe gesagt, hier hast du, wenn du Unterstützung brauchst bei irgendwas. Ja.
Also mein letzter Lifehack dazu, wenn du so, also das hilft nicht bei meiner Flugzeuggeschichte, aber
Schnauze halten, einfach Schnauze halten. Ich glaube, das ist ein Lifehack, der würde uns beiden manchmal gut tun.
Ja, ja, das kriegen wir beide nur nicht hin. Deswegen machen wir auch einen Podcast. Aber wenn man merkt, dass man dieses Fettnäpfchen reinkommt, dann muss man das so annehmen. Weißt du, dann musst du das auch so, ja, okay. Meine Schere.
Der einzelne Mensch, der irgendwie eine Fledermaus verkauft hat und sagt, oh, Corona, meiner.
Genau. Sorry, Trainer.
Sorry.
Ja.
Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Einfach Schnauze halten. Einfach manchmal wirklich vorher präventiv nicht versuchen, ein Gespräch am Leben zu halten. Künstlich.
Ja.
Deswegen, weil wir das jetzt auch nicht machen, sondern sagen, es reicht jetzt. Es ist genug. Ja, Maurizio kommt auch wieder. Das ist immer zum Folgenende. Wenn er herkommt, weiß ich, die Zeit ist verstrichen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, einen guten Start in die Woche. Seid lieb zu euch selbst, seid lieb zu allen anderen, seid auch lieb zu Tieren, gell? Jetzt werde ich hier aber gerade attackiert. Verpasst nichts. Auswärtsspiel Beşiktaş am Donnerstag.
Am Tag der Deutschen Einheit.
Euer Feiertag, genau, genießt euren Feiertag. Nice. Mir bleibt nicht mehr viel übrig im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du noch irgendeinen Satz? Irgendwas Schnelles? Eine schnelle, Flaccos schnelle Nummer?
Halt einmal. Nein.
Okay,
ich bin fertig.
dann, ja, überlege ich gerade. Ich habe ja meine neue Rubrik. Ich meine, bin unvorbereitet. Ich bin ja auch noch zerstreut mit Hangover. Vielleicht habe ich schon gesagt, vielleicht auch nicht. Nee, ich habe was. Na, ich bin Otto-Kunde. Na, habe ich mir einen Laptop bestellt. Na, schicke mal wieder zurück. Internet? Ich habe kein Internet.
Tschüss.